Ich bin Neger.
Für den Donnerstagabend hatte ich einen Tipp bekommen. Im Karl-Liebknecht-Haus fände eine furiose Jubiläumsparty von Kuba Sea statt. Das ist eine Solidaritätsgruppe innerhalb der Strukturen, damals der PDS, nun der PDL. Ich traf an, ein kleines Häuflein. Ich hatte ein rauschendes Fest vermutet mit Musik und Jubelstimmung, mit Lautaro Valdes und anderen. Immerhin, es gab hier Bratwurst und anderes Gegrilltes. Robert konnte zufrieden sein. Dort komme ich mit einer Linken, knapp 50-Jährigen ins Gespräch, die wohl ideologisch einigermaßen irrlichtert. Mal wählt sie links, mal grün, erzählt sie. Naja, wie das jetzt so ist. Sie hat auf der Bühne des Revolutionsjubiläums am vorangegangenen Wochenende moderiert, sagt sie, und auch anderswo an der Propagandafront des Fortschritts ganz weit vorn. Sie mache auch Filme, erzählt sie, politischen Inhalts und lässt sich meine politischen Erklärungen einigermaßen gefallen, da sie vom Mauerfall spricht und ich opponiere und aufkläre, war keine Mauer, ist nicht gefallen, stand Wiener 1 und war eine Betonwand. Sie ist also für eine angeblich Linke zunächst einigermaßen umgänglich, trägt auch keine grünen oder blauen Haare und dann kommt doch der Punkt, der immer irgendwann kommt, wenn ich als Ghetto-Insasse mit öffentlichen Menscheninen spreche, das Stolperwort, an dem dann alles zu Ende ist. Irgendeines ist es immer und mit ihm dann das Thema, das mit dem Wort gesprochen wird und damit dann das ganze Gespräch. Ich dürfe nicht Neger sagen, denn das sei beleidigend. Sie hat nämlich zwei Negerkinder. Und schon ist sie für alles Vernünftige gehörlos, auch für das, was bis eben noch ging. Die beiden Mädels sind übrigens sehr niedlich, erinnern mich an die Negersprechpüppi des beiden und beide lassen Bestes hoffen auf das Ergebnis der Pubertät. Ich müsse, wie wir alle, akzeptieren, dass es Menschen gebe, die sich für beleidigt erklären, wenn man das Wort benutze. Wie wenn Anti-DDR-Befunde erzählt werden, ohne dass erzählt werden darf oder nur falsch erzählt werden darf, wie diese erzählten Fakten generiert wurden. Wie wenn die damals vergleichsweise wenigen Nazis in der DDR der 1980er als die einzige Mode erzählt wird, die die DDR selbst erfunden hat. Alle anderen Moden werden als westliche Erfindungen behauptet, mit denen die DDR besiegt wurde. Nur die Nazis, die es in der Brit immer organisiert gegeben hat, habe die DDR selbst erfunden. Wie wenn DDR-Inhaftierte vor Schmerzen aufheulen, wenn man leugnet, die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen. Ihre Haft, ihre Gefühle sind doch der Beweis des Unrechts. Die Schizophrenie darf nicht thematisiert werden, nicht reflektiert werden, die die Unterdrückung von mindestens der Hälfte der Realitäten, der gewesenen wie der aktuellen, unterdrückt und oder einander widersprechendes, ausschließendes gleichzeitig behauptet wird. Realitäten dürfen nicht mehr angemessen benannt werden, richtige Wörter werden verboten und tabuisiert, falsche werden in die Köpfe geprügelt. Mir wird nun dauernd an den Kopf geknallt, Mann, ich dürfe das N-Wort nicht sagen, weil es beleidigend sei, dass es eigentlich zwei Wörter sind und diese beiden zwei Wörter falsch synonymisiert werden, kann sie nicht denken und darf niemand in den Staatskommerzpfaffenmedien ansagen, nicht diskutieren. Und was in den Staatskommerzpfaffenmedien nicht gesagt wird, können solche angeblich Linken dann eben auch nicht denken. Das Wort Neger ist kein böses Wort. Es sagt nichts anderes als das Wort Schwarz. Nur kommt das Wort Neger aus dem Lateinischen und das Wort Schwarz kommt aus dem Indogermanischen. Und im Französischen und in Afrika ist es meines Wissens auch nicht böse. Nur Ami-Propagandisten teilen uns aus, was wir sagen dürfen und was nicht. Können Leute, die sich für links halten und erklären, noch blöder reden? Sicher, Es geht immer noch blöder. Das beweisen die letzten 36 Jahre bestens. Wer hätte sich das wenigstens Anfang, Mitte der 1990er träumen lassen, als das mit den grünen Haaren von der Marquardt bei den Gysiisten anfing, wohin das alles führen
würde. Ich bin Neger. Leben lang mein Sohn. Ich kannte Ströme, kannte Ströme.
Lass doch gehen.
Der Jürgen wird nun den ganzen Tag verheldet, Personen verkultet, gemäß der von mir schon seit Jahren festgestellten und immer wieder konstatierten Regel, alle Männer sind eigentlich scheiße. Aber die positiv Angehimmelten sind es nicht. Gern dürfen Weiber begeistert plappern über den Klopp und das Image bestätigen und jubeln. Wie ich es schon in den 1990er im Funkhaus Europa Radio gehört habe, wie Deutschmuttersprachlerinnen mit jungen Stimmen afrikanische Künstler tonal anhimmeln durften und dafür natürlich bezahlt wurden auf GEZ. Basis. DDR-Musiker durfte nicht so angehimmelt werden, mit wenigen Ausnahmen. Auch heute wieder Berichte über Angriffe auf Odessa, beziehungsweise die wichtigste Kriegsdurchhalteinfrastruktur dieser Stadt und Gegend. Wie ich schon vor 2-3 Jahren schrieb, eine Befreiung der Russen in der Ostukraine vom ukrainischen NATO-Joch ohne Charkow und ohne Odessa wäre ziemlich sinnlos. Eine Restukraine mit Zugang zum Schwarzen Meer wäre ein größeres Sicherheitsrisiko als ohne. Besser also wäre, wenn die Restukraine als Binnenland weiter existierte, falls sie überhaupt existiert. Und wieder erzählt der Marabu richtig einen Satz des deutschen historischen Erbes: Wer Jude ist, bestimme ich. Um dann nachzuschieben: Nichts gelernt aus der Vergangenheit. Ich widerspreche wieder einmal. Nein, sie haben gelernt. Es hat damals funktioniert. Die Strafe für die deutschen Ariseure und Massenmörder war letztlich Belohnung. Und es funktioniert auch heute wieder. Genau so. Wie oft noch? Wie lange noch?
Das Dossier!
Einer von Steinles Kabarett-Politsprüchen geht: Früher wurde man noch gefragt, ob man den totalen Krieg wolle. Naja, das war aber eine demagogische Inszenierung. Ernst gemeint hat die Frage der Frager nicht. Das unterscheidet die damaligen Zeiten nicht von den heutigen. Ich werde heute ja theoretisch auch gefragt, welche Regierung ich will. Ich bekäme zwar immer eine andere, als ich will und meine, gewählt zu haben, aber ich darf mir zwischen den Abendprogrammangeboten der 30, 40 Sender was aussuchen. Wenn das nicht Demokratur ist, was sonst? Ein Glück auch, dass ich seit Jahrzehnten gar nicht mehr hingehe. Ob man Sozialismus, ob man Kommunisten wolle oder nicht, wurde man hier seit 1951, 1990 ebenso wenig gefragt wie ab 1933. Einer der von mir vorhergesehenen Hauptnebeneffekte in Sachen Anti-Steimle-Denunziation wird nun auf dem Visagenbuch sichtbar: Solidarität mit Uwe Steimle, der sich übrigens am Ende doch hat impfen lassen. Schreibt eine, ich sage ja Spritzen. Also auch eine Inszenierung. Es bleibt bei meinem Befund, je länger und privilegierter und reichweiter einer oder eine seit 1990 im Hauptstrom mitgeschwommen ist, Steimle mit seinen Honecker-Karikaturen, aber auch als Kommissar an der Seite des großartigen Kurt Böwe, desto größer nun seine Reichweite als Oppositioneller. Ken, Steimle, beide Gysis, Hane, Laffo, Barb, Main und so weiter und so fort. Und auch Steimle weiß ganz genau, wie auch Ken und dem und so weiter, dass er mit einem wie mir nicht reden will. Und warum er das nicht will.
Aus Berlin, der Dichtersänger, Jürgen Egger auf Radio Marabu.
Ich finde auf YouTube ein Video, in dem die doofe Hermenau mit der sich der Steimle immer so gerne unterhält, nämlich im Zusammenhang mit der aktuellen Steimle-Affäre. Die Lüge wiederholt, man habe die DDR-Hymne ab den 70ern schleichend nicht mehr singen gedurft. Es war wohl ab den 60ern oder auch End-50ern. Richtig ist, es ist festgelegt worden, sie nicht mehr zu singen, aber nicht verboten worden, sie zu singen. Nur, warum sollten vernünftige Leute ein Lied singen wollen, das den politischen Gegebenheiten und ihrem eigenen Wollen nicht mehr entspricht? Postskriptum. Das Gesagte gilt für die DDR und die staatsbürgerlich Loyalen. Für die Brit gilt, es war auch in der Brit offiziell nicht oder kaum verboten, die DDR-Hymne zu singen, die von immer mehr Deutschsprachigen heute als eines der schönsten deutschen Lieder überhaupt anerkannt wird, bis zu Elsässer und Co. Aber das Singen dieses Lieds wurde immer geahndet, da es offiziell nicht verboten war und es Brit-staatspropagandistische Gründe gegeben hat oder hätte, sie zu singen, von wegen Festhalten an der deutschen Einheit. Das war immer offizielle Brit-Staatspolitik ab den 50ern. Warum man aber bestraft werden konnte oder gar bestraft wurde, unter welchem Vorwand auch immer, da man das Lied sang, da man ein Lied sang, das die deutsche Einheit beschwor, Deutschland einig Vaterland, hat nie ein Brit-Offizieller erklärt. Und eine Hermenau interessiert sich eh nur für Anti-DDR-Propaganda, fast nie für angemessene Kritik.
Mir ist sehr unwohl zumute.
Der Marabu bringt wieder Kujat. Der spricht Wahres auf der Grundlage von Blödsinn. Der Blödsinn heißt zum Beispiel, das Grundgesetz sei eine Friedensverfassung. Kujat spricht mit Barb, beides Westler. Sie fragen, sagen viel Vernünftiges, das Unvernünftige ist, sie reden nie mit DDR-Bürgern. Die hätten schon vor 30, 40 Jahren in etwa dasselbe sagen können, wie die beiden jetzt sagen. Und es fehlt an Selbstkritik. Wie lange haben sie eine Politik mitgetragen, beide, die zwangsläufig zu den heutigen Ergebnissen führte, obwohl man mit der richtigen Weltanschauung genau das vorhersehen konnte und sie es nicht gekonnt haben?
Bei den Russen ist das anders. Das bedeutet, wenn die Schwelle, die Toleranzschwelle überschritten ist, und das ist mit diesem Ereignis geschehen, dann schlägt Russland hart zurück.
Abends eine Silly-Doku. Da Silly positiv erzählt wird, das ist jetzt vereinbart, schon sehr lange, wird die Musikbande nun rebellisch geheißen. Es ist Personenkult pur. Tammy als Mutter Maria der DDR-Rockmusik. Die Westler kennen fast nur entweder Vergottung oder Verdammung, schwarz-weiß, fast nichts dazwischen. Dieser Personenkult darf wiederum nicht so geheißen, nicht so gedacht werden. Ich habe Silly weder in ihren Anfängen als rebellisch erlebt, zum Beispiel mit dem Titel »Ich bin der letzte Kunde«, noch als die noch führende DDR-Band waren, weder mit Montklamott noch mit Die wilde Mathilde. Auch als sie dann bei BMG unter Vertrag waren, Anfang der 90er, habe ich keinerlei Rebellismus gegen den Kapitalismus bemerkt. Im Gegenteil, sie wollten mitschwimmen, sie wollten Erfolg haben. Die kommerzielle Auferstehung der Band begann mit der Nachricht des nahenden Todes von Tammy. Und nun das Image rebellisch. Typischster Kommerzialismus, typischster Imagismus.
Mitten in der City, zwischen Staub und Straßenlärm, wächst ne grüne Beule aus dem Stadtgedärm. Dort hängen wir zum Weekend, die Lungen in den Wind, bis ihre schlappen Flügel Stadt. Dass unser Eins ein bisschen frische Luft zum Atmen hat.
Und
feierte ihren 80. Tja, die ganz normale Tragik des Lebens. Man lernte einander kennen in Saft und Kraft jung erwachsenen Lebens. Man dreht sich kurz mal um, schon ist man alt. Ein uralt Bekannter feiert sie verbal auf Telegram, ich schreibe ihm. Naja, ich hatte mit ihr seit Anfang der 80er ein sehr positives, kollegiales, freundschaftliches Verhältnis. Irgendwann kippte das. Gysiismus, Hörigkeit, wann war das? 2010er Jahre vorher, ich weiß es nicht. Ich war nun Stalinist für sie. Nicht einmal gegrüßt wurde mehr. Seit 2-3 Jahren ist die Exkommunikation gemindert, scheinbar etwas. Divide et impera. Wer von den Gysiisten und Dekapisten gebucht wird, darf mit solchen, wie ich es bin, nicht reden und umgehen, schon gar nicht.
Ihr guten Leute, gebt Antwort mir. Wollt ihr kämpfen für Frieden oder warten auf den Krieg? Denn bedroht ist die Menschheit in unserer Zeit. Wollt ihr Frieden erkämpfen, so tut es noch heute. Wollt ihr eure Familien ermordet sehen? Eure Städte in Trümmern, gefiele euch das? Oder Frieden erkämpfen, nicht warten auf Krieg? Dort im Sarg aus Beton, unterm schwelenden Gras. Wollt ihr sterben durch Bomben im Napalmbrand? Wenn die Schulen, die Häuser, die Fabriken explodieren, wollt ihr fliehen aus der Stadt und verbrennen im Wald oder in euren Bunkern da unten krepieren? Menschlich leben. leben oder sterben wie ein Hund im höllischen Lärm, wenn die Bomben explodieren. Oder finden wir doch jenen Weg, der uns führt in ein Land ohne Krieg, eine friedliche Welt.
Im Besatzer TV ein Polizeiruf, Titel Eifersucht, Titellied Als ich fortging. Kein Ausreiselied, sondern eines über Trennung und Liebe. Unsere große kleine Käthe Reichel hat in dieser Folge einen großen Schlussmonolog. Sie war in jungen Jahren Brechts Freundin gewesen, eine große Künstlerin mit großer Kunst als TV-Krimi-Inhalt und Schlusshöhepunkt. Auch das war die DDR und gibt es schon lange nicht mehr. Und wieder bin ich erinnert an die Anti-DDR-Propagandalüge, Morde waren in der DDR ein Tabuthema, nie wurde über Morde in der DDR geredet, sagen die und zeigen uns auch mit diesem Krimi Gegenbeweise. Und doch funzt diese Propaganda, das ist phänomenal. Und Millionen plappern das nach, wie sie jahrzehntelang vom Spitzbart plapperten, der nie einen Spitzenbart hatte, aber alle wussten trotzdem, wer gemeint ist, da er angeblich weg musste. Und so weiter.
Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heute wieder fehlt. Als ich fortging, waren die Arme leer. Kehr wieder um. Mach's ihr leichter, einmal mehr, nicht so schwer. Als ich fortging, kam ein Wind so schwach. Warf mich nicht um. Unter ihrem Tränendach war ich schwach. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Nichts ist von Dauer, was keiner recht will. Doch die Trauer wird da sein, schwach und klein.
Am 31. Juli 2026 wurde Erika Schirmer, die Autorin dieses Gedichtes, 100 Jahre alt.
Allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohl bekannt.
Der für Krieg agitierende MDR besuchte sie in ihrem Seniorenstift 1989, sendete im dortigen Sendegebiet für den Frieden das Fernsehen der DDR und hier sprach Erika Schirmer 1981.
Das Lied habe ich 1949 geschrieben, also als es dann zur Friedenstaube kam. Ich hatte ein Plakat gefunden von Picasso und das zeigte die Friedenstaube eigentlich in einer gemalten Form, wie ich es noch nie gesehen hatte.
Auch Jürgen Eger sang das Lied. Was tut man an, ihr und uns, in der heutigen Logik des Krieges? Ich habe ein bisschen gelernt gestern. Ceuta, Ceuta, Ceuta. Ja, mit dem Spanischen ist es so, ihr wisst ja, wir konnten nicht raus. Und dafür kommen viele hinein. Beim Ansturm kamen mindestens 57 Menschen ums Leben, aber laut Spaniens Innenministerium haben mehr als 48.000 Migranten Ceuta wieder verlassen.
Amor, amor.
Und Luis Iglesias, lernen mit Schlager Die Linke, genau gesagt die Innen- und Fluchtpolitische Sprecherin Clara Bünger.
Das Problem sind Männer.
Meint, Deutschland muss Ceuta Migranten aufnehmen. Die israelische Rechte sieht in der Erstürmung von Ceuta die göttliche Strafe für Spanien. Das Land forderte wiederholt Maßnahmen der Europäischen Union gegen Israel, berief seine Botschafterin im März aus Tel Aviv ab. Julio Iglesias, der Hengst. Gegen ihn ist Impotenz unser Schicksal. Österreich droht mit Grenzschließungen.
Austria first.
Die Hamas knüpft die Entwaffnung an Vorleistungen Israels und Donald Trump kündigt weitere Angriffe auf den Iran an.
Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bleibt immer noch sehr fragil.
Mag fragil das Wort für den heutigen Tag werden, liebe Svetlana. Benjamin Netanyahu wirft dem Bürgermeister von New York die Unterstützung vom Iran, Hamas und Hezbollah vor. Das Ganze auf Fox News. Es ist aber festzuhalten, unter US-Amerikanern Juden hat der New Yorker Bürgermeister durchaus mehr Zustimmung als Benjamin Netanyahu.
Give us a credit.
Der ORF immer kriegsbeflissen fragt zu Kiews Strategie hinter den Angriffen auf Wildberries, nennt es russisches Amazon. Die haben auch eine eigene Bank. Der ORF formuliert Beobachter, es ginge um Schädigung der russischen Wirtschaft und der Bank. Zelensky selbst bestellt sich ja schon im Westen. Donald Trump stellt die Genehmigung für ukrainische Patriot-Raketenproduktion in Frage. Im Interview bei Financial Times erklärt er, sein Hauptziel sei ein Ende des Krieges mit Russland. Mein heutiges Hauptziel, das würdige zu Ende bringen der kleinen Audiodatei für den 1. August 2026, einem Sonnabend.
In der Mokka mich eisbarer ist das Geschehen.
Danke Anne Mücke für die kleine Trinkpause. Debatte über die 5%-Hürde in Deutschland. Befürworter und Gegner streiten, berichtet die Tagesschau. Besonders betroffen die SPD, selbst in der 5%-Zone.
Das ist richtig.
Die Frankfurter Rundschau berichtet, die AfD möchte die 5%-Hürde komplett kippen. Das Kompaktmagazin präzisiert, Alice Weidel würde die 5%-Hürde streichen. Zitiert sie, grundsätzlich ist es ein gravierender Mangel und eine Verzerrung des demokratischen Wettbewerbs, wenn große Anteile der Wählerstimmen durch eine Sperrklausel faktisch entwertet werden und das Prinzip der Wahlrechtsgleichheit dadurch ausgehebelt wird. Dadurch liegt sie in der Nähe des SPD-Spitzenkandidaten Armin Willingmann, Sachsen-Anhalt. Zitat, wenn regelmäßig erhebliche Stimmenanteile knapp unterhalb der Sperrklausel unberücksichtigt bleiben, ist es legitim, darüber zu diskutieren und die 5%-Hürde grundsätzlich in Frage zu stellen. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund bezeichnet den Vorschlag als undemokratisch, hilflos und durchschaubar. Auch schätzt er ihn als unrealistisch ein. Er meint, die SPD will die Regeln ändern, weil sie selbst kurz vor dem Ausscheiden
Was
steht.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Alle Menschen, groß und kleinen, bist du wohl bewusst.
Egal auf welchem Verkehrsmittel. Der AfD-Landesverband Nordrhein-Westfalen möchte für Parteiveranstaltungen eine eigene Halle kaufen. Vielleicht was Fahrbares. Der Berliner Zug der Liebe, irgendwas Techno, wurde wegen CSD-Anschlag abgesagt. Das gesellschaftliche Klima habe sich verändert, teilen Veranstalter mit. Vor Metasmart Classes warnt der Datenschutzbeauftragte Fuchs aus Hamburg. Frankfurter Allgemeine Zeitung nach 60 Jahren.
Good morning.
British Petrol zieht sich aus der Nordsee zurück, verkauft Ölquellen. Und der finnische Politiker Turtiainen, Gründer der Partei Die Macht gehört dem Volk, erklärte der russische Nachrichtenagentur RIA Novosti, die Schließung der Grenze zu Russland ist eine Katastrophe. Er meint vor allem die Wirtschaft, bezeichnet Finnland als Marionettenstaat des Westens.
Ich sag das ohne jede Lamoyanz.
eine wohlhabende Gesellschaft zu verändern, ist viel schwieriger, als ein Land nach Krieg und Zerstörung wieder aufzubauen.
Erdbeben, Neapel, Unwetter, Sachsen. Heute kühl, morgen Rückkehr der Hitze. Kommende Woche leichte Abkühlung. Unbeständiger geht es weiter.
Moin, moin und ein schönes Wochenende gewünscht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.